Philippus der Zweite war der Vater vom Alexander den Großen und der wiederum eroberte die Stadt Philippi im 4. Jahrhundert vor Christus. 200 Jahre später wurde diese Stadt der römischen Provinz angegliedert. Und an diese Gemeinde in der Stadt schreibt Paulus im Kapitel 1, die Verse 12 bis 14. Es geht um die Stadt Philippi. Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft sogar zur Verbreitung der guten Nachricht beigetragen hat. Die Beamten am Sitz des Statthalters und alle, die meinen Prozess verfolgt haben, wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus diene. Und gerade weil ich im Gefängnis sitze, sind die meisten Brüder und Schwestern hier am Ort durch den Beistand des Herrn voller Zuversicht und trauen sich, die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht weiterzugeben. Den Brief an die Philippa beginnt Paulus mit den Worten, wie auch an die Korinther, an die Geheiligten durch Jesus Christus. Die Gemeinde in Philippi, an die dieser Brief gerichtet wurde, war die erste Christengemeinde auf dem europäischen Boden gewesen. Paulus hatte sie auf seiner zweiten Reise gegründet, unter ziemlich schwierigen Umständen. Die Austreibung der Wahrsagergeistes, was damals in dieser Stadt sehr verbreitet war, entfachte einen Hass gegen diese Menschen, die jetzt über einen Gott reden und gegen die Wahrsagerei. Sie wurden also geschlagen, ins Gefängnis geworfen und ihre Füße und Hände in ein Stock gelegt. Weiß jemand noch von den Jüngeren, was ein Stock ist im Gefängnis? Gottfried zeigt es. Es sind so holzene Geräte, könnte man sagen, mit zwei Löchern drinne. Da kommen entweder Füße rein oder die Arme. Das heißt, man kann nichts machen. So landete auch Paulus. Und es grenzt an ein Wunder, dass eben die neu berufene Gemeinde, die sich aus wenigen Gliedern zusammengestellt hatte, zusammensetzte, trotz der Vertreibung, trotz ihrer Schwierigkeiten, die sie hatten, so in ihrem geistlichen Zustand geblieben ist oder gestärkt wurde. Den Brief an die Philippa schrieb Paulus aus dem Gefängnis in Rom, wo er schon seit 2 Jahren in diesen Kerkern saß, wartete auf seinen Tod. Dieser Brief war also sein letztes Erbe an die gläubigen Menschen nach seiner Zeit. Er begründet den Grund seines Schreibens an die Gemeinde: Ihr sollt's wissen. Es war und es ist heute noch schwer zu begreifen, dass ein allmächtiger Gott so einen bedeutenden Verkündiger seines Wortes nicht beschützen wollte. Denn mitten in einem Feuerbrand des Wortes Gottes durch Paulus in einer neu gegründeten Gemeinde, wo Menschen sich zu Gott bekehren, da landet dieser fleißige Mensch im Gefängnis, anstatt die Arbeit weiterzumachen. Hatte Gott nicht die Macht gehabt, ihn zu befreien oder gar nicht so weit kommen zu lassen? Er hatte doch den Daniel aus der Löwengrube befreit. Er hatte doch den Petrus aus dem Kerker befreit. Gott hatte die Macht gehabt, auch diese Sache Paulus zu ersparen. Aber von diesen Sorgen und Ängsten der Geschwister, die sich doch Sorgen machten um diesen Menschen, erfuhr Paulus im Gefängnis und deswegen schrieb er ihm diesen Brief. Der Brief an die Philipper war sehr persönlich, eigentlich der persönlichste Brief überhaupt, die Paulus geschrieben hatte. Er wendet sich an die Gemeinde und fordert sie auf, ihr Vertrauen in die göttliche Führung nicht zu verlieren. Ähnlich schrieb er an die Epheser im Kapitel 3, im Vers 13, darum bitte ich euch, dass ihr nicht mutlos werdet, wegen meiner Bedrängnisse, um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Paulus wusste, dass Gott die Macht hat, aus allem Schmerz und Trauer eine Herrlichkeit hervorzurufen. Wir erfahren in dem Brief, dass die Gläubigen jener Tage, jener Zeit nicht verstehen konnten, warum Paulus im Gefängnis war. Es war ihnen unbegreiflich, dass der allmächtige Gott im Himmel seinen Diener nicht befreit, damit er die Arbeit, das Evangelium, das Verbreiten des Wortes Gottes weitertragen könne. Aber in den größten Belastungen seines Glaubens offenbart sich seine Stärke. Und diese Stärke, die ist für heute immer noch für uns aktuell. Wir finden keine Spur des Zweifelns, kein Jammern, kein Schimpfen von Paulus. Weder das körperliche Leid, noch die Entbehrungen oder Kälte in diesen feuchten Kerker haben irgendetwas an seinem Glauben rütteln können. Wo lag das Geheimnis dieser Stärke des Glaubens? Die Antwort haben wir gelesen. Das ist zur Förderung des Evangeliums. Im Kapitel 3, in Versen 13 und 14, schreibt er an die Philipper, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber weiß ich, ich vergesse, was dahinter ist und strebe mich nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Dieses tiefe Vertrauen dieses Menschen, das sein ganzes Denken, sein Handeln, sein Leben von Vertrauen zu Gott prägte. Paulus hatte nicht das Jetzige vor Augen, sondern er hatte das, was danach kommt. Das eine nennt er es. Das Ziel vor Augen gehabt. Er wusste, dass die Schmerzen, die er jetzt erleiden muss, auch ein Ende haben werden und dass sie nichts sind im Gegensatz zu dieser Herrlichkeit, die Gott ihm vorbereitet hat. Alles andere, alles, was persönlich sein Leben bedrängte, war zweitrangig. In diesem Wort, was er am Anfang seines Schreibens stellte, lenkte er Blicke und Gedanken der Gläubiger in die Zukunft hin. Liebe Brüder, schaut doch auf das eine. Schaut doch in die Zukunft. Schaut nicht auf das, was um uns herum passiert. Er ermutigt die Gläubigen, dass sie sich weniger mit der Vergangenheit beschäftigen und mehr mit der Zukunft, dass sie ihren Blick nicht rückwärts, sondern vorwärts ausrichten sollen. Und dann steht im Vers 17 ein Teil des Satzes, was mich erschreckte. Er sagt, werdet meine Nachahmer. Und da stellte ich mir persönlich die Frage, was ist, wenn Menschen dich nachahmen? Was ist, wenn Menschen abgucken von dir und sagen, ja, sie macht es ja auch so, dann wird das wohl nicht so schlimm sein. Oder weil es so gut ist, was sie macht, mache ich es auch. Ihr Lieben, das hat mich erschüttert. Weil ich dann mein persönliches Leben, ich kann ja nur über meins reden, nachgedacht habe, vor mir hatte und schaute, wo wäre ich dankbar, dass jemand mich nachahmt und wo würde ich sagen, der arme Mensch, der geht mit mir unter. Werdet meine Nachahmer. Wir leben jetzt in dem Dezember, in den Dezemberzeit, wo dieser Glitzer der Welt uns vielleicht so abblenden kann, dass wir das wahre Licht übersehen. Und da warnt Paulus und sagt, vergesst alles, was um euch herum ist und schaut auf das eine. Nicht auf die vielen kleinen Lichter in der Welt, sondern auf das eine Ziel, auf das eine Licht, was vor euch liegt, zu fördern des Evangeliums. Das war das Ziel, das war ein Motto für sein Leben. Es ist interessant, wenn man verschiedene Übersetzungen liest, dass in diesem Vers nicht die Rede von seinen Qualen und seinem Leiden und Trauer und Enttäuschung die Rede ist, sondern er nennt das Gottes Umstände. Wenn es euch so richtig dreckig ging, habt ihr gesagt, das sind Gottes Umstände. Schön. Ist es nicht so, dass wenn es mir schlecht geht, dass wir dann an Menschen und Gott verzweifeln und wütend sind, enttäuscht von allem und um uns herum? Und dieser Mensch sitzt im Kerker und nennt das Ganze Gottes Umstände. Klasse, ne? Was ist an mir, was ist an dir, wo du sagst, ja, da können sich die Leute eine Scheibe abschneiden, wie man da so schön sagt. Ist es mein Leben? Ist es mein Ausleben des Gesetzes Gottes? Ist es mein Reden, mein Benehmen, mein Glaube, mein Lebensstil? Was ist es, was wir, was ich und du Menschen geben können? Was ist es, was wir ihnen jetzt in der Vorweihnachtszeit als Ersatz für ihren so kleinen Häufchen Freude geben könnten? Weil das, was jetzt glitzert, ist nach 4 Wochen erloschen. Aber die Heiligkeit, die Herrlichkeit des Himmels, die verliert nicht an ihrem Glanz. Und das wusste Paulus und sagt, diese Umstände, in denen ich jetzt so sitze, wo ich mich nicht bewegen kann, die sind nichts zu dem, was vor uns liegt. Wenn wir uns das Alte Testament ein bisschen anschauen und nur ein paar Punkte herausholen, dann treffen wir dort einen Josef, der sein Vaterhaus verliert und zum Sklaven wird. Sind das Umstände? Man könnte sagen, eine Tragödie. Aber aus diesen Umständen Gottes wird dieser Mensch später Vater dieses Landes. Das ist es, wenn man sich Gott in die Hand übergibt. Daniel kommt auch in eine Sklaverei, unschuldig, und wird später zu Minister, Prophet in diesem Land. Mose sitzt 40 Jahre im Gefängnis in der Wüste. selbst verschuldet, allerdings muss man sagen. Ich weiß nicht, ob man 40 Jahre Hoffnung halten kann. Das weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann ist man so am Ende, dass man sagt, egal was passiert. Nach 40 Jahren wird er ein Führer eines Millionenvolkes. Gottes Umstände? Ich denke, dass dieses Leben von Paulus sowas von erbauend ist für uns, dass man wirklich nicht in eine Lage, in die man gerät, aus welchem Grund auch immer, wirklich nicht verzweifeln muss, sondern sagt, lieber Gott, wenn du meinst, dass es jetzt so sein muss, aber ein Ziel ist es auf jeden Fall. Nichts, was passiert in deinem und meinem Leben, ist umsonst. Alles hat einen Sinn. Die scheinbare Niederlage Paulus damals offenbarte sich als Sieg für das Evangelium. Er jammert nicht, weil seine Pläne anders abgelaufen sind, als er sich das vorgestellt hatte. Und wir wissen, dass er von Jerusalem bis nach Rom gefesselt, wohlgemerkt, das Evangelium verkündigte. Wir wissen, dass er vor den höchsten Landräten oder Politikern über Gott geredet hatte. Er hatte sich nicht gescheut, weil er Schmerzen hatte oder in Fesseln war, stand er aufrecht vor dem Felix und sagte, was er über den gekreuzigten Jesus wusste. Und in der Apostelgeschichte im Kapitel 24 steht berichtet, wie das Ganze abgelaufen ist. Der Politiker sagt, na, weißt du was, jetzt geh mal momentan, nächster Termin, wie das halt so läuft. Wenn ich Zeit habe, dann hole ich dich wieder. Wir wissen, dass er nie wieder Zeit hatte für Gott. Die Chance hat er verpasst. Agrippa hörte auch die Predigt von Paulus und er erkannte, und da kam ein Funke Gottes in sein Herz und er sagt, es fehlt nicht viel und du hast mich überzeugt. Und da merken wir, wie viel muss es fehlen. Es fehlte nicht viel, aber es fehlte alles. Paulus war überzeugt, er sagte, glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, du glaubst es. Im Herzen glaubst du es, du wirst es bloß nicht zugeben. Die Kraft des Evangeliums hat den stolzen Römer beinahe überzeugt. Gottes Umstände waren da, aber der hat sich nicht führen lassen. Der selbstsichere Richter erzitterte vor dem ewigen Richter im Himmel, der ihm in seinem Wort hier begegnete. Das Wort des Paulus enthüllt das Geheimnis des Evangeliums, ihr Lieben. Es enthüllt uns das Geheimnis der Führung Gottes in unserem persönlichen Leben. Gottes Führung gibt die Kraft. Gottes Pläne sind an das Ziel gerichtet und nicht an ein Ende. Auf das, sagt Paulus, auf das eine. Alle anderen Belange unseres Lebens sind sowas von nebensächlich und vergänglich. Und das wusste Paulus und er ermutigte Menschen. Gott enthüllt dir und mir seine Pläne und er hat auch einen Plan für dich und für mich, bevor wir geboren wurden. Und wir lesen das in Jeremia im Kapitel 1, im Vers 4, den bekannten Text. Jeremia 1, Vers 4. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Ehe ich dich im Unterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Gott sonderte dich und mich aus, um gerettet zu werden. Und du hast auf dein Rufen Ja gesagt. Paulus wurde gesandt, um Menschen diese Botschaft zu bringen, dass sie von Gott berufen sind, dass sie von Gott geliebt sind, und landete im Kerker. Gottes Wirken in deinem und meinem Leben, Gottes Umstände, wie Paulus es nannte, haben einen Sinn. Lebe ich Gott zu Ehre oder muss Gott sich meiner schämen? Was glänzt heute in der Zeit des Dezembers, wo alles draußen glänzt? Was glänzt aus deinem und meinem Leben? Die Kugeln, die zerbrechlichen aus Glas? Oder wie würde Paulus Leben heute strahlen? Im Kerker war es dunkel, feucht und kalt. Aber sein Herz strahlte die Liebe Gottes. Und solche Liebe hatte er dann auf dem Papier an weitere Geschwister gesandt. Ihr Lieben, lasst uns wie Paulus an Gottes Führung festhalten. Nichts, was im Leben passiert, ist umsonst. Es gibt natürlich Situationen, an denen wir selbst schuld sind. Und dann liegen wir vielleicht mit gebrochenen Flügeln am Boden, zerstört. Aber das ist nicht Gottes Schuld. Wenn Gottes Umstände in deinem Leben zu wirken beginnen, dann breiten sie sich aus wie ein Feuer. Dann erreichen die Worte, die du ausgesprochen hast, an Menschen, die sie brauchen. Dann strahlst du an Menschen, die im Dunkeln leben, aus. Dann erfreust du mit deiner fröhlichen, erwartungsvollen Hoffnung auf die Wiederkunft Jesus, strahlst du diese Freude auf Menschen aus, die die Hoffnung nicht haben. Das ist das Ziel, was wir verfolgen sollten. Das Ziel in der dunklen Welt, die einmal im Jahr für einen Monat vielleicht ein bisschen heller wird, aber im Herzen der Menschen ist es dunkel. Du und ich, wir können, wie Paulus, Umstände Gottes gebrauchen, um das Evangelium weiterzutragen. Nur wer loslässt, kann gehalten werden. Lass los, was dich mit dieser Welt verbindet. Lass los, was dich belastet in dieser Welt und dir im Wege steht, dass du die Arbeit nicht machen kannst. Lass los die Welt und lass dich von Gott halten, und du wirst merken, dass das nicht umsonst ist. Denn das Ziel, was vor uns liegt, ist siegesreich, von einem Gott erschaffen, der die Welt geschaffen hat und die Sünde besiegt hat. Amen. Amen. Unser allmächtiger, großer Gott, hab Dank für dein Wort. Herr, hab Dank für die vielen Beispiele in deinem Wort, die uns ermutigen, den Weg zu gehen. Herr, hab Dank, dass wir so viel aus dem Leben Paulus lernen können, der sich von Menschen nicht zum Schweigen bringen wollte, sondern dein Wort auch im Ketten angekettet gepredigt hatte. Vater, schenke uns Mut, Mut zur Wahrheit, dass wir Menschen, die irre gehen, die Wahrheit sagen können, mit viel Liebe verpackt, dass wir ihnen den Weg zu dir zeigen können, dass sie nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Herr, schenke uns deine Liebe zu Menschen, die ganz tief unten in der Gosse liegen, dass wir sie ansprechen können, dass wir sie lieben können und mit Liebe für dich gewinnen können. Segne jeden von uns einzelnen, Herrn, und hilf uns, dass wir den Weg gehen, den die Menschen in deinem Wort vor uns gegangen sind. Hab Dank dafür. Amen.